So, schön, heute Morgen hier zu sein. Und ich mache mal ein bisschen Platz hier, den werde ich brauchen. Sehr schön. Ich heiße Joel, ihr habt es schon gehört. Und ich habe heute den Weg aus Braunschweig auf mich genommen und freue mich hier zu sein in der Göttingen. Es ist ja so, dass sowohl ihr als auch wir als Gemeinde Teil von etwas der Größerem sind, von einem Gemeindeverband, von Ecclesia Kirchen. Und es ist schön, in dieser Region gemeinsam unterwegs zu sein, Gemeinde bauen zu dürfen und sich dafür einzusetzen, dass Menschen genau das erleben, was wir gerade ausgesungen haben, ne, dass sie erfahren, dass es eine Hoffnung gibt, die lebt. Und diese Hoffnung hat einen Namen, sie heißt der Jesus. Und genau darüber möchte ich auch heute mit euch sprechen. Ich habe von eurem großartigen Vikar die Aufgabe bekommen, Teil 3 eurer aktuellen Predigt-Serie Weltveränderer vorzuführen. Und ich möchte mit euch genau über diesen Begriff, über dieses große Thema sprechen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, was es heißt, seine Welt zu verändern. Was es heißt, deine Welt zu verändern. Und ich bin heute nicht hier, um euch meine Gedanken zu vermitteln, sondern ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, mit euch in dieses Buch hineinzuschauen, in Gottes Wort hineinzuschauen. Und weil ich ein sehr simpel gestrickter Mann bin, befinden wir uns heute mal im zweiten Teil der Bibel, im ersten Buch, im Matthäus-Evangelium, in Kapitel 16. Und dank großartiger Techniker dürft ihr vorne auf der elektronischen Bibel mitverfolgen. Ich würde mal sagen, lasst doch mal nochmal allen Technikern einen Applaus geben, die da hinten dafür sorgen, dass alles läuft. Hervorragend. Und ich lese euch mal hier aus der physischen Kopie vor. Und ich lese mal vor aus Matthäus 16 ab Vers 13. Darf ich? Ich hätte zwar auch so vorgelesen, aber wenn es mir erlaubt, ist auch nicht verkehrt. Ich lese mal vor, da heißt es, als der Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. In diesen Versen, da hören wir zweifelsohne von einem wahren Weltveränderer. Und es ist eine prägende Begegnung, die dieser Weltveränderer, die Petrus hatte mit Jesus. Und ich glaube, in diesem Moment ist Entscheidendes passiert, was Petrus dazu befähigt hat, seine Welt zu verändern. Und heute Morgen ist es sehr wichtig für dich zu begreifen und zu verstehen, dass du dieselbe Berufung, dass Gott dasselbe Ziel für dein Leben hat, und zwar, dass du einen Unterschied machst und dass du deine Welt veränderst. Erstaunlich, oder? Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich bitte nochmal mit uns zu beginnen und dann gucken wir mal, was passiert und wohin die Reise uns führt. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für dein Wort und danke dafür, dass es etwas in unsere Situation hinein zu sagen hat. Und alle sagen?
Amen.
Und alle sagen?
Amen.
Amen. Willst du mit mir gehen? Willst du mich heiraten? Wollen wir noch ein weiteres Kind haben? Sollten wir vielleicht ein Haus bauen? Entscheidende Fragen. Oder vielleicht auch folgende, Hund oder Katze? Es gibt so Fragen, die das Potenzial haben, unser Leben zu verändern und alles auf den Kopf zu stellen. Einige Fragen habe ich euch gerade mit auf den Weg gegeben, entscheidende, prägende Fragen. Aber ich finde es ganz interessant, dass Fragen auch durch die Weltgeschichte hindurch immer die Welt verändert haben. Und genau darüber sprechen wir ja als Gemeinde im Moment unserer Serie Weltveränderer. Und es gibt zwei Menschen die ihre Welt verändert haben. Und das hatte ganz, ganz viel mit Fragen zu tun. Eine Person, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, hier könnt ihr sehen, Isaac Newton ist ihr Name. Der Sir Isaac Newton ist eines Tages durch einen Obstgarten gelaufen, geschlendert, ähnlich wie ich es ja gerade tue. Und dann ist etwas Interessantes passiert, und zwar ist ein Apfel auf den Boden gefallen. Und Sir Isaac Newton hat sich folgende Frage gestellt: Wenn der Apfel fällt, fällt ebenso auch der Mond? Und diese Frage war der Ausgangspunkt für jede weitere Erfindung, die dieser Mann an den Start bringen sollte. Eine simple Frage. Es begann mit einem Apfel, es begann mit einer Frage. Hier habe ich noch ein Bild von einer zweiten Person mitgebracht. Sehr bekannt, der Mann mit der Zunge sozusagen. Das ist niemand Geringeres als Albert Einstein. Und auch er ist für seine Erfindungen bekannt. Er ist zum Beispiel auch für die Relativitätstheorie bekannt, die einigen Schülern hier in diesem Raum damals Bauchschmerzen bereitet hat, unter anderem auch mir. Und auch er hat sich eine Frage gestellt. Und zwar hat er sich gefragt, was würde passieren, wenn man Licht reiten könnte? Und diese Frage war der Ausgangspunkt für die Relativitätstheorie und für viele bahnbrechende Erfindungen, die dein und die mein Leben einfacher gemacht haben, die unser Leben ein Stück weit verändert haben. Weltveränderer. Heute möchte ich mit euch über zwei Fragen sprechen aus diesem Bibeltext, den ich euch gerade vorgelesen habe, die das Potenzial haben, dein Leben zu verändern und es für immer auf den Kopf zu stellen. Weil genau das ist mit Petrus passiert. Er war diese Person, die vor 2000 Jahren zu Pfingsten aufgestanden ist, die das Wort ergriffen hat und durch dessen Predigt letztlich die Kirche entstanden ist, diese Bewegung entstanden ist, die die Welt ein für alle Mal verändert hat und zu der ganz, ganz viele von euch auch gehören und vielleicht auch du heute Morgen gehören kannst, wenn du hier sitzt und dich doch nicht mit Jesus identifizierst, Weltveränderer. Und diese zwei Fragen, die stammen direkt aus diesem Text, die stammen direkt aus Matthäus 16. Und die erste Frage, die Jesus stellt, ist eine simple Frage. Und ich lese sie euch mal vor. Matthäus 16, Vers 13. Und da fragt Jesus Folgendes. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Oder anders gefragt, wer bin ich, Jesus, für euch? Anders gefragt, wer bin ich, Jesus, für dich? Und das ist eine so entscheidende, so eine zentrale Frage. Und das ist die erste Frage, die ich auch heute dir stellen will. Wer ist Jesus für dich? Eine einfach zu formulierende Frage, aber eine alles verändernde Frage, weil diese Frage müssen wir uns alle stellen. Und diese Frage verändert nicht nur unser Leben, sondern sie befähigt uns, Weltveränderer zu sein. Ich liebe diese Frage aus folgendem Grund. Ich liebe diese Frage, weil sie mir eins zeigt. Hey, es ist möglich, mit diesem Gott, zu dem wir gerade gesungen haben, hey, zu diesem Gott, an den wir als Christen glauben, in Beziehung zu treten. Wenn Jesus fragt, wer bin ich für dich, sagt mir das eins, es ist möglich für mich, ihn zu kennen. Und dasselbe gilt auch für dich. Jesus fragt, wer bin ich für dich, weil es möglich ist, ihn zu kennen. Hey, da will ich heute Morgen eins fragen. Wer ist Jesus für dich?
Alles.
Das ist eine gute Antwort. Und das ist eine mögliche Antwort auf diese Frage. Eine Frage, die wir beantworten können. Und die wir beantworten müssen. Ich liebe es. Wer ist Jesus für dich? Ich habe unter anderem auch gemeinsam mit eurem Vikar, Mark Mick, Theologie studieren dürfen, in Erzhausen, zwischen Darmstadt und Frankfurt liegt dieser unbedeutende Ort. Und in diesen vier Jahren meines Studiums hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, Griechisch zu lernen. Euer Mitleid mit mir scheint sich in den Grenzen zu halten. Es war nicht immer schön, aber es war im Nachhinein eigentlich ganz gut. Hammer, den zweiten Teil der Bibel, das Neue Testament, im Grundtext lesen zu können. Hilfreich, ab und zu. Und ich habe eins sehr festgestellt, dass Glauben manchmal etwas anderes bedeuten kann, als wir, glaube ich, in Deutschland oft annehmen. Ich war jetzt in Deutsch nicht so gut, meine Deutschlehrerin kann das erzeugen, aber ich habe eins verstanden: Wenn ich sage, ich glaube, dann folgt eine bestimmte Präposition, und zwar die Präposition an. Wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube an Jesus, dann ist an das, was grammatikalisch deutsch folgt, und wir verbinden damit oft, dass wir etwas für wahr halten. Das heißt, ja, ich glaube an. Das wirkt ein bisschen abstrakt. Aber die Präposition für erglauben im Griechischen ist nicht an, sondern in. Wenn eine Person an etwas glaubt, wenn das Neue Testament von Glauben spricht, dann macht sie deutlich, dass wir nicht an etwas glauben, sondern wir glauben in etwas hinein. Wenn wir als Christen sagen, dass wir an Jesus glauben, dann wird daraus ganz, ganz stark eine Beziehung, dann wird daraus ganz, ganz stark Freundschaft deutlich, weil wir glauben in etwas hinein. Hey, darf ich dich heute Morgen fragen, wer Jesus für dich ist? Hey, kennst du ihn?
Ja.
Ja. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch keine Beziehung zu ihm. Es ist möglich, Jesus kennenzulernen. Und es ist so wichtig und so zentral. Es gibt eine Person im Neuen Testament, die 2/3 des Neuen Testaments erfasst hat. Paulus ist ihr Name. Und in der Philipper 3, da macht er deutlich, was die Mission und was das Anliegen, was das Ziel seines Lebens ist. Und er sagt, hey, ich möchte Jesus kennen, ich möchte ihn erkennen. Und es wird mir deutlich, was er will. Er möchte Jesus kennen, er möchte in Beziehung zu ihm erleben. Und das war alles, was diesen Mann, was Paulus verzehrt hat. Jesus kennen. Und das ist auch möglich für uns. Egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, egal, ob das erst einige Wochen, Tage, Monate sind oder schon Jahrzehnte, es ist möglich, Jesus tiefer kennenzulernen. Es ist möglich, weitere Facetten und Aspekte seines Wesens, seines Charakters, seiner Güte, seiner Schönheit, seines Wesens zu erkennen, unabhängig davon, wie lange wir ihm nachfolgen. Gott hat kein Maximum. Und das ist so wichtig zu verstehen. Das hat Reinhard der Bonke gesagt. Und ich habe vor dem Gottesdienst mit Harif gesprochen. Und wir haben ein bisschen über den Dienst von Reinhard Bonke gesprochen. Und ich liebe diesen Ausspruch von Reinhard der Bonke, weil er wahr ist: Gott hat kein Maximum. Und wenn das stimmt, dann gibt es auch keine Grenzen für uns, ihn mehr und mehr zu erkennen. Wer ist Jesus für dich? Jetzt stellt sich mir aber die Frage, hey, wie können wir neue Facetten von Jesus kennenlernen? Hey, wie kann es möglich werden, auch noch nach 20, 25, 30, 35, 40 Jahren Beziehung mit der Jesus mehr von ihm zu erkennen? Ich wünsche mir für mein Leben, für uns, dass wir Jesus tiefer kennenlernen. Hey, dass wenn wir in einem Jahr miteinander sprechen, dass du sagen kannst, hey, ich kenne Jesus besser. Ich liebe ihn tiefer. Ich verstehe ihn gründlicher. Das ist der Gottesherz für uns. Und David ist uns hier ein großes Beispiel, weil in seinem Leben wird mir deutlich, was es heißt, die Welt zu verändern und Gott wirklich zu lieben. Und im Psalm 18, Vers 2, da schreibt er Folgendes. Da ist es in Psalm 18, Vers 2, ich liebe dich, Herr, durch dich bin ich stark. Und da heißt es hier in Vers 3, der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Und es wird so stark deutlich, dass Gott ganz, ganz viel für David ist. Er ist sein Fels, seine Burg, sein Retter, seine Zuflucht, sein Schutz, Schild, Stärke und Davids Festung. Wow. Wie wurde das möglich? Wie kam David dahin, dass er sagen konnte, hey, Gott ist nicht nur irgendwie ein weit entfernter Vater im Himmel, ganz abstrakt, eine übernatürliche Kraft. Wie kam er dahin zu sagen, hey, Gott ist mein Schutz, er ist mein Schild, er ist meine Stärke. Hey, in Momenten, wo ich schwach bin, wo ich niedergeschlagen bin, all diese verschiedenen Facetten von Gottes Wesen, von der Beziehung, die wir zu ihm haben dürfen, wie kam David dahin? Und der Weg ist anders, als wir es uns oft wünschen und vorstellen. Der Weg wird uns im Psalm 18, Vers 1 verraten. Und im Psalm 18, Vers 1, da lesen wir Folgendes. Für den Chorleiter ein Psalm Davids, des Dieners Gottes. Er sang dem Herrn dieses Lied an den Tag, an dem der Herr ihn vor seinen Feinden und vor Saul rettete. David sang dieses Lied dem Herrn an dem Tag, an dem Gott ihn vor Saul und vor all seinen Feinden rettete. David sang dieses Lied an dem Tiefpunkt seines Lebens. Und das war die Grundlage dafür, neue Facetten von Gottes Wesen zu erkennen. Wenn du dir die Psalmen 1 bis 17 anschaust, dann wirst du eins feststellen, dass David Gott auf eine von zwei Weisen anspricht. In dem Psalm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nennt Gott, er beschreibt David Gott als Herr und als Gott. Als Gott und als Herr. Bis er hier in Psalm 18 sagt, hey, der Herr ist mein Schild, er ist mein Schutz, er ist meine Stärke, er ist die Treue, er ist das Schild meines Heils, er ist mein Horn. All diese Dinge, die David beschreibt, was war die Grundlage dafür? Das Tal. Es war mit Gott durch schwierige Zeiten hindurchzugehen. Denn das hat ihm geholfen, neue Facetten von Gott zu erkennen. Ja, und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du gehst in deinem Leben durch schwierige Phasen. Hey, du gehst durch genau solch ein Tal. Hey, du gehst durch eine Lebens-, vielleicht durch eine Beziehungskrise hindurch und du fragst dich, hey, wo ist Gott in all dem? Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Hey, dein Tal, es muss nicht verloren gehen, sondern Gott kann es nutzen, um dir neue Facetten von seinem Wesen und seinem Charakter zu zeigen. Und so können selbst die schwierigsten, die härtesten Phasen unseres Lebens Sinn bekommen. Wir können Hoffnung darin finden, weil wir am Ende eins feststellen dürfen, hey, Gottes Wort, Gott selbst hält uns. Er trägt uns durch diese Zeiten hindurch und durch diese Täler entdecken wir, wer Gott ist. Hey, und nichts anderes ist die Geschichte meines Lebens. Vor 31 Jahren haben meine Eltern die Nachricht bekommen, dass sie ein weiteres Kind erwarten und die Freude im Hause Darko war groß, bis zu einer Untersuchung, als die Ärzte in Nürnberg, wo ich geboren und aufgewachsen bin, signalisiert haben, dass ein Befund nicht so gut aussieht. Und was war passiert? Ich hatte eine Zyste im Kopf, einen Hohlraum, der sich mit ganz, ganz viel Flüssigkeit angelagert hat. Und auch aufgrund der ersten Geburten meiner Mutter, aufgrund des Alters meiner Mutter, haben die Ärzte meiner Mutter empfohlen, mich abzutreiben. Und mit dieser Botschaft, mit diesem Gepäck im Rücken, sind meine Eltern aus dem Klinikum Süd in Nürnberg nach Hause gefahren. Hey, was für ein Tal. Was für eine herausfordernde, schwierige Situation. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, Gott ist treu. Er hat meinen Eltern einen prophetischen Zuspruch gegeben. Und heute stehe ich hier vor euch mit 30 Jahren. Hey, was ist passiert? Hey, und wenn du meine Eltern fragst, wo ein Stück weit dieser Stabilität, dieses Vertrauen in Gott herkommt, hey, es ist genau diese Phase, es ist genau diese Zwischenzeit, diese Teil des Tals und des Leids, diese Zeit, die ihnen geholfen hat, ein Stück weit Weltveränderer zu sein in ihrem Leben, für andere Menschen da zu sein, sie zu ermutigen, ihnen Hoffnung zuzusprechen, weil sie eins begriffen haben, hey, Gott ist mit uns im Tal. Hey, wer ist Jesus für dich? Und vielleicht ist die schwierige Zeit, durch die du gerade gehst, eine hervorragende Gelegenheit, um Jesus tiefer kennenzulernen. Euch wünscht mir das so sehr für uns, für jeden Einzelnen von euch, hey, weil da ist Sinn in dem Tal. Wer ist Jesus für dich? Das ist aber nicht die einzige Frage, die uns in Matthäus 16 begegnet, sondern wir lesen auch eine zweite Frage, die Jesus stellt. Und auch die würde ich euch gerne vorlesen. In Matthäus 16, da lesen wir Folgendes. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Diese erste Frage, von der ich gerade gesprochen habe. Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Aus Simon wird Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Finsternis der Hölle können dir nichts anhaben. Was hier passiert, ist hochinteressant. Das ist der Moment, wo aus Simon ein Weltveränderer wird, wo aus Simon Petrus wird. Jemand, der seine Welt für Gott verändert. Und was passiert hier? Petrus, nachdem er erkennt, wer er Jesus ist, er realisiert, wer er ist. Und das ist so wichtig für uns zu verstehen, wenn wir begreifen, wer er ist, wenn wir sehen, wer Jesus ist, dann wissen wir automatisch auch, wer wir sind. Gott definiert uns. Gott möchte dich definieren. Hey, du fragst dich, was es heißt, im Jahr 2021 ein Weltveränderer zu sein. Hey, jemand zu sein, der Salz und der Licht ist, der einen positiven Einfluss nimmt in seiner Familie, an seinem Arbeitsplatz, in seiner Universität. Es beginnt nicht in dir. Es beginnt nicht damit, ein Weltveränderer sein zu wollen, sondern es beginnt damit, zu begreifen, wer er ist, wer Gott ist und diesen Zuspruch, den er in dein Leben hineinspricht, zu ergreifen und zu verstehen. Wenn du begreifst, wer Gott ist, erfolgt eins, hey, du verstehst, wer du bist. Was für eine Botschaft. Was für eine Wahrheit. Und das ist so wichtig zu verstehen in einer Zeit, wo Menschen auf der Suche sind nach Identität, wo Menschen danach streben zu verstehen, wer sie sind. Hey, wenn wir erkennen, wer Jesus ist, folgt daraus eins, ich begreife, wer ich bin. Hey, wenn ich durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist verstehe, dass Gott Vater ist, dann folgt daraus unmittelbar, dass ich Sohn bin. Wer ist Jesus für dich? Und was folgt daraus für dich? Wahrscheinlich der Theologe, der mein Denken mit am meisten geprägt und geformt hat, ist der großartige Dietrich Bonhoeffer, dieser Mann hier. Er hat im vergangenen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, Widerstand geleistet. Er war Teil der bekennenden Kirche und ist gegen das NS-Regime aufgestanden und ist für seinen Glauben eingestanden. Und aus verschiedensten KZs in denen er aufgrund seines Glaubens an Jesus inhaftiert war, sind uns Lieder und Gedichte und Texte überliefert. Und ich habe euch heute Morgen ein Lied, einen Text, der mir sehr, sehr viel bedeutet, mitgebracht. Und dieses Gedicht von Dietrich Bonhoeffer heißt »Wer bin ich?« Und ich lese euch das sehr, sehr gerne vor. Dietrich Bonhoeffer schreibt in diesem Gedicht »Wer bin ich?« folgendes. »Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Gebet, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du stellst dir die allerselbe Frage und du kannst sie nicht beantworten. Du weißt nicht, wer ich bin. Hey, heute Morgen kommen die Worte dieses Mannes Gottes zu unserer Rettung. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Wenn du erkennst, wer Jesus ist, erkennst du auch, wer du bist. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Für dich, für euch als Gemeinde, weil was der Göttingen mehr denn je braucht, ist eine Gruppe von Menschen, die begriffen haben, wer sie sind und die aus dieser Sicherheit heraus leben und ihre Welt verändern. Und nichts weniger hat Gott für euch. Ich möchte auf die Zielgeraden kommen. Und es ist ja so, vielleicht wusstet ihr das noch nicht, aber ich bin ein sehr simpler Zeitgenosse, einfach gestrickt. Und manchmal helfen mir Bilder, geistliche Wahrheiten abzuspeichern. Und ihr müsst ja wissen, dass ich eine Null bin. Ich bin eine Null. Ist hart, ne? Aber ich möchte auch dir eines sagen, auch du bist eine Null. Vielleicht schau mal deinen Nachbarn an, wenn du einen hast, und sag ihm mal, du bist eine Null. Du bist eine Null. Was meine ich damit? Und jetzt brauche ich die Freiwilligen, und ein Freiwilliger darf mal gerne zu mir kommen. Sehr, sehr schön, Julie, vielen, vielen Dank. Ein Applaus für die junge Dame hier. Das bin ich, das ist sie. Und diese Null, sie steht für das menschliche Leben, für die menschliche Existenz. Sie steht dafür, dass wir unzulänglich sind. Die Bibel macht deutlich von Beginn an, dass wir das Ziel Gottes, das wir hatten, verfehlt haben und dass wir seine Herrlichkeit, seinen Standard um Längen verfehlen. Hey, ich bin eine Null, sie ist eine Null, wir sind eine Null und wir haben nicht das, was wir brauchen. Und wir merken das und wir wissen das, dass es an Dingen mangelt und fehlt. Und was tun wir jetzt damit, mit diesem Wissen, dass wir nicht genug sind? Wir tun sehr, sehr oft Folgendes. Jetzt darf mal die zweite Person nachher vorne kommen. Harry, vielleicht magst du nach vorne kommen. Wir merken, dass wir unzulänglich sind und unter Null sind und wir umgeben uns mit weiteren Nullen. Und es kann bei verschiedenen Menschen verschiedene Formen annehmen. Manche Leute stürzen sich in sexuelle Beziehungen, in Pornografie und wir tun alles, um diese Leere in uns zu füllen und wir als Nullen umgeben uns mit weiteren Nullen, aber müssen eins feststellen, auch wenn ich in Mathe jetzt nicht die allerhellste Kerze war, 0 plus 0 ist, 0 mal 0 ist, 0 hoch 0 ist und wir merken, es reicht alles nicht aus. Wir sind Nullen. Und kein Mensch kann unseren Wert aus uns heraus steigern. Aber heute habe ich gute Neuigkeiten für uns. Es gibt da jemanden, Jesus ist sein Name und er ist die große, göttliche, himmlische Eins und er möchte uns Werte geben. Wenn wir begreifen, wer er ist, wenn wir verstehen, dass er die große, himmlische Eins ist, dann begreifen wir auch, wer wir sind. Und das Entscheidende ist, dass er den richtigen Platz hat in unserem Leben. Wenn der Jesus an vorderster Stelle ist, wie in diesem Moment, dann wird aus einer Null, aus zwei Nullen auf einmal 100. Das Entscheidende ist, dass Jesus der Erste ist, dass er die Priorität ist und dass er den Platz bekommt, den er in deinem Leben und in deinem Herzen will. Und jetzt, und das liebe ich von ganzem Herzen, passiert etwas Erstaunliches und es darf mal die nächste Person hier auf die Bühne kommen. In dem Moment, wo Jesus den Platz hat, der ihm gebührt, ist es nicht mehr schlimm, dass ich eine Null bin, sondern jede Null, die sich anreiht, erhöht den Wert exponentiell. Und so wird aus 100 1000. Und ich habe nur mal gute Neuigkeiten und die fünfte Person darf nachher vorne kommen. Jede Null, die jetzt kommt, muss sich nicht schämen, Null zu sein, sondern sie darf eins verstehen, wenn Jesus an vorderster Front bin und ich mich einreihe, dann wird aus Null 10 und aus 10 100 und aus 100 1000. Und aus 1000, 10.000 und wir merken, wie wir unendlichen Wert haben und unser Leben einen Unterschied macht. Wir Weltveränderer werden als Nullen, einzig und allein deswegen, weil die Eins den Platz in unserem Leben bekommt, der ihr gebührt. Ich bin eine Null und es ist kein Problem. Und du darfst dich einreihen und Jesus nachfolgen. Halleluja! Vielen Dank an euch, ihr dürft euch gerne setzen. Vielen, vielen Dank. Großartig. Darf ich dich heute fragen, wer Jesus für dich ist? Denn die Art und Weise, wie du diese Frage beantwortest, bestimmt, wer du bist. Ich will gerne mit uns beten. Jesus, danke für diesen Morgen und danke für dein Wort. Danke dafür, dass wir dich kennen dürfen. Und dass dich zu kennen, alles verändert. Ich möchte uns ermutigen, in dieser Haltung des Gebets zu bleiben, egal ob du hier im Raum bist oder zu Hause am Livestream, und dir einfach diesen Moment zu nehmen. Ich glaube, es ist ein heiliger Moment. Ein Moment, in dem wir einfach beten und Gott Raum geben. Ich habe darüber gesprochen, dass Leid uns manchmal näher zu Jesus führt. Und vielleicht bist du gerade in einer herausfordernden Situation, in einer Situation, die du nicht verstehst. Ich möchte dich ermutigen, Jesus einzuladen, heute Morgen in diese Situation zu kommen und dir neue Aspekte seines Wesens zu zeigen. Und wenn du das bist heute Morgen, dann darfst du einfach als ein Zeichen Jesus deine rechte Hand entgegenstrecken und ich würde es lieben, für dich zu beten und dich unter den Segen Gottes zu stellen. Ist heute Morgen ja jemand da, der Gottes Trost und Gottes Ermutigung in seinem Tal, in seinem Leid braucht. Dann darfst du einfach Gott ein Zeichen geben. So schön, stark. Jesus, danke dafür, dass du jede Hand siehst und vor allem jedes Herz repräsentiert, egal ob am Bildschirm, in der Küche, im Wohnzimmer oder auch hier in diesem Raum. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du ein Wunder tust und dass du mit deinem Trost hineinkommst. Danke, Jesus. Ich habe gerade, als ich gebetet habe, von meinem inneren Auge etwas gesehen, was ein wichtiger Zuspruch ist für einige von euch in diesem Raum. Und zwar musst du wissen, dass in deinem Tal jede Träne, die du vergisst, Gott sammelt sie. Gott sieht sie. Und sie geht nicht verloren. Und es ist so wichtig, dass du das weißt. In den Momenten, wo du trauerst, wo du weinst, hey Gott, der sieht dich und er fängt etwas mit diesem Tränen, mit diesem Schmerz an. Und diesen Zuspruch, mit diesem Zuspruch möchte ich dich senden, ein Weltveränderer zu sein und selbst in deinem Tal Jesus nachzufolgen, ohne an ihm dran zu bleiben. Jesus, danke für jeden Einzelnen in diesem Raum und danke dafür, dass ich unter deinen Segen stellen darf, dass ich ihn segnen darf, damit ein Weltveränderer zu sein, dich zu kennen und dich bekannt zu machen. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Seid gesegnet. Amen.